Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Universe ID vom Gleichstellungsprojekt der RWTH. In unserem Podcast dreht sich alles um Themen der Gleichstellung und auch um Themen der mentalen Gesundheit. Heute machen wir mal wieder ein bisschen was zu mentaler Gesundheit. Da haben wir eine ganz liebe Gästin da, das ist die Mava von Vorschub. Vorschub ist eine Beratungsstelle an der RWTH und ihr kümmert euch um Menschen mit Beeinträchtigungen, mit chronischen Krankheiten. Mava, hast du Lust, dich mal kurz vorzustellen und vielleicht ein bisschen zu erzählen, was genau ihr bei Vorschub so macht?
Genau, ich bin die Mava. Ich bin seit August im Team und wir beraten und informieren Studierende mit chronischer Krankheit und Behinderung. Hauptsächlich ist es so, also wir haben eine offene Sprechstunde, die haben wir jeden Donnerstag von 16 bis 18 Uhr, momentan via Zoom. Also man braucht sich nicht anmelden, man kann einfach dem Link folgen, der ist auf unserer Homepage. Aber auch wenn man vorher vielleicht noch Mailkontakt hat, schicken wir den auch immer noch dazu. Und da informieren sich die Studierenden auch einfach mal ganz gerne und schnuppern vielleicht auch erstmal, was gibt es überhaupt für Optionen, gehöre ich überhaupt zu dem Kreis dazu. Also das habe ich jetzt, seit ich dabei bin, auch schon sehr oft erlebt, dass auch so eine Unsicherheit da ist. Was genau zählt denn eigentlich jetzt im universitären Alltag auch zu chronischer Krankheit? Und da sind wir auch bei einem Podcast, den ihr vor einiger Zeit hattet, also unsichtbare Krankheiten, die ja auch gravierend sein können und den Studienalltag durchaus beeinflussen können, erschweren können. Da ist das dann immer ganz schön, wenn man den Studierenden dann auch sagen kann, auch Diabetes oder vielleicht auch Rheuma sind Erkrankungen, die man nicht öffentlich immer sehen kann, aber das auf jeden Fall auch dazugehört und man da auch dann den Anspruch hat, zum Beispiel einen Nachteilsausgleich zu stellen oder eine Studienassistenz.
Möchtest du vielleicht mal erzählen direkt, was ist genau so ein Nachteilsausgleich und was ist eine Studienassistenz? Für die Leute, die es jetzt irgendwie nicht wissen, die gerade zuhören.
Ja, gerne. Also so die klassischen Sachen, die wir bei uns in der Beratung sehr viel haben, sind halt der Nachteilsausgleich, Studienassistenzen oder ganz allgemein einfach Anfragen, wenn eben eine Erkrankung oder Behinderung da ist, was man so für Optionen hat. Und bei dem Nachteilsausgleich ist es so, es ist ja so, dass jeder Studierende die Möglichkeit haben soll, chancengleich zu studieren. Und da ist es ganz wichtig zu sagen, dass ein Nachteilsausgleich keinen Vorteil bietet, sondern er ermöglicht den Studierenden mit der Erkrankung gleichberechtigt zu studieren, wie es eine gesunde Person machen kann. Und da kann es beispielsweise sein, wenn ich jetzt eine Erkrankung mit den Händen beispielsweise habe, dass man vielleicht schriftliche Arbeiten in Form von Hausarbeiten in eine mündliche umwandeln kann. Dabei wird immer darauf geachtet, dass es dann von dem Umfang gleichwertig bleibt, damit man das eben auch dann umwandeln kann. Oder zum Beispiel haben wir bei Menschen, die an Autismus erkrankt sind, öfter mal den Antrag, dass diese gerne in einem separaten Raum sitzen würden oder bei Klausuren ganz weit vorne, weil sie zum Beispiel ja sowieso äußere Einflüsse sehr stressig finden und gerade wenn vielleicht einer vor ihnen die Klausur abgibt oder so, das löst halt unnötigen Stress bei ihnen aus und dadurch, dass sie dann vielleicht in einen separaten Raum können, ist da schon mal durch was ganz Einfaches für sie aber sozusagen schon eine bessere Situation geschaffen. Es ist so, jeder Nachteilsausgleich wird als Individualfall betrachtet, also das heißt, man kann es jetzt auch nicht vergleichen, wenn jetzt zum Beispiel zwei Personen mit derselben Erkrankung kommen, heißt das nicht, dass die denselben Nachteilsausgleich bekommen. Genau, der wird gestellt beim Prüfungsausschuss der jeweiligen Fakultät und der braucht zum einen ein ärztliches Attest, in dem halt hervorgeht, um welche Erkrankung es sich handelt und inwieweit diese Erkrankung den Studienalltag beeinträchtigt und dann ebenfalls sozusagen die Empfehlung, was wird denn empfohlen, also zum Beispiel die Umwandlung einer Klausur oder eine verlängerte Arbeitszeit. Und genau, entschieden wird das dann am Ende vom Prüfungsausschuss. Man hat dann auch noch ein persönliches Anschreiben, in dem man dann selber nochmal mit eigenen Worten quasi beschreibt, warum einem das helfen würde, diesen Nachteilsausgleich zu bekommen.
Also das heißt, wenn ich jetzt so einen Nachteilsausgleich einreichen wollen würde, bräuchte ich praktisch diese zwei Sachen. Einmal dieses eigene Blatt, was ich dann schreibe, ne, mit meiner eigenen Motivation, warum brauche ich das? Und zum anderen dann diesen Attest mit Empfehlung von der Ärztin.
Genau, ne? Genau.
Genau. Und dann geht das Ganze praktisch an den Prüfungsausschuss. Das heißt, der Dozent oder die Dozentin, wo ich das in welchem Modul ich das jetzt stelle, haben die überhaupt was damit zu tun? Entscheiden die darüber? Weil ich stelle mir halt manchmal so ein bisschen die Frage, mir ist schon klar, dass das einen Nachteil ausgleichen soll. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es eventuell in einigen Fällen vielleicht auch mal nicht so ganz auf Resonanz stößt und gesagt wird, wird irgendwie nicht angenommen, aus welchen Gründen auch immer. Es würde mich mal interessieren, wer genau da die letzte Instanz ist und ob ihr auch so Fälle habt, wo sowas dann ungerechtfertigterweise vielleicht abgelehnt wird und was ihr dann macht.
Ja, genau, das ist ein sehr gutes Thema. Also es ist so, dass das Stellen eines Nachteilsausgleichs erstmal mit der dozierenden Person nichts zu tun hat. Jeder Studierende, der an einer Erkrankung leidet, darf diesen stellen. Wenn der dann genehmigt wird, ist der eigentlich auch bindend. Wenn ich einen Nachteilsausgleich bewilligt bekommen habe, muss die dozierende Person mir den auch gewähren. Sollte zum Beispiel jetzt, wir hatten das jetzt in manchen Fächern, ich hatte jetzt einen Fall, da ging es darum, dass die studierende Person schriftliche Klausuren in mündlicher Form abhalten sollte. Diese wurden aber von dem Institut nicht angeboten. Am Ende ist es eigentlich so, dass dieser Nachteilsausgleich, also der ist schon tragend und rechtskräftig. Mal angenommen, es geht nicht mündlich, dann muss man anderweitig gucken, wie eine Lösung gefunden werden kann, indem es dann vielleicht doch sehr viel mehr Schreibzeit ist oder halt eine Lösung, die dann daher muss, weil sonst würde ja im Grunde die Bewilligung dieses Nachteilsausgleichs ins Leere laufen und auch ein falsches Signal senden, denn Studierende sollen ja dadurch auch neue Hoffnung bekommen, dass sie das Studium doch aufnehmen können oder sich trauen können, auch zu studieren durch ihr Handicap. Und wenn das sich natürlich dann verbreitet, dann sendet das ein absolut falsches Signal. Aber es ist auch so, dass man, wenn mal solche Fälle sein sollten, die Studierenden auch wieder auf uns zukommen und auch sagen, hey, ich habe da ein Problem, dass die sagen immer, das wird nicht anerkannt oder die wollen das nicht. Und dann schauen wir auch, dass wir vielleicht von Vorschub dann auch nochmal den Kontakt aufnehmen oder auch bei der Rechtsberatung dann erstmal anonym nochmal nachfragen, hey, ich habe da den Fall, wie sieht das aus? Das hilft in der Regel auch schon weiter und wir sind immer darauf bedacht, einfach da auch dann lösungsorientiert vorzugehen und oft hilft das den Studierenden auch, dass vielleicht dann auch einer von uns da nochmal nachfragt, weil man kennt das ja vielleicht auch von sich selber. Sobald man selber von einer Situation eingenommen ist, ist man da auch viel emotionaler und denkt ja vielleicht schon so viele Schritte weiter, was könnten die denken oder warum ist das jetzt so? Und wenn du eben emotional nicht involviert bist, kannst du das ja viel rationaler einfach anfragen, den Sachverhalt schildern und bist auf einer anderen Ebene als jetzt dann vielleicht Dozierender und Student, obwohl wir natürlich bei Vorschub, wir studieren ja auch alle noch, aber in dem Moment sind wir quasi als Vertretung für die Belange der Studierenden dann da. Und ich denke, werden dann auch nochmal anders wahrgenommen, was es dann einfacher macht, ins Gespräch zu kommen.
Ja, ich finde das auf jeden Fall auch total super, dass es euch gibt. Also ich meine, ich arbeite jetzt praktisch selber auch erst oder schon jetzt seit 7, 8 Monaten. Ja, natürlich kriege ich jetzt nach und nach mit, dass wir ganz viele Beratungsinstitutionen und Anlaufstellen haben. Aber ich hatte halt selber vor 2 Jahren den Fall, ich habe ja so eine chronische Augenerkrankung und dass ich dann, ich dachte die ganze Zeit, ich schaff das mit der Hausarbeit, aber mir ist aufgefallen, ich kann überhaupt nicht länger als 1, 2 Stunden irgendwie am PC sitzen, das läuft nicht, ich schaff das nicht. Dann waren es irgendwie aber schon ein paar Wochen vor Abgabe und dann hatte ich aber auch selber überhaupt nicht die Motivation, irgendwie dachte, wie verlängerst du das jetzt, mich darum zu kümmern. Und dann bin ich halt durch Zufall auch, ne, durch eine schnelle Internetrecherche halt auf euch aufmerksam geworden und war echt so mega froh, dass ich mich dann an euch wenden konnte, weil es hat mir irgendwie, ging es halt dann auch psychisch nicht so gut in der Situation. Das hat einfach so ein bisschen die Last von den Schultern genommen. Ich glaube, ich hätte mich auch selber dann gar nicht mehr so dahinter geklemmt. Ich hätte die Arbeit wahrscheinlich abgemeldet. Hätte ich euch dann nicht mehr gefunden so. Und deswegen finde ich, das ist einfach eine mega super Sache. Was mich jetzt noch interessieren wollte, das ist bei mir ja jetzt so 2 Jahre her. Ich habe dann auch den Nachteilsausgleich bekommen. Alles super gelaufen, Hausarbeit gut bestanden. Da war das damals so, dass mir gesagt wurde, dass man sowas bis 6 Wochen vorher irgendwie einreichen muss. Ist das immer noch so? Das würde mich mal interessieren, weil das ist ja schon dann eine relativ lange Zeitspanne, ne? Und gilt das dann auch nur für Leute, die chronische Krankheiten haben? Das würde mich mal interessieren, wie das mittlerweile ist.
Ich kann das aus meiner Erfahrung berichten. Die Fristen, wann etwas beim PA einreichen muss, sind eigentlich nur dafür da, dass du eine Ausschusssitzung erwischst. Zum Beispiel, du könntest hingehen und wenn der Prüfungsausschuss würde einen Tag für der Klausur tagen und du würdest da das beantragen, rein technisch gesehen gibt es nichts, was dann verbietet, dass dann am nächsten Tag der Nachteilsausgleich gilt. Das Problem ist aber, du willst ja dem Institut die Möglichkeit geben, sich darauf einzustellen. Und normalerweise tagt der Prüfungsausschuss auch nicht quasi wöchentlich, sondern monatlich oder so. Und das heißt, die Fristen sind dafür da, damit du in der Prüfung sicher weißt, dass du die Sachen auch hast. Das heißt, so die aller geringste Frist, die man Leuten überhaupt teilweise noch geben kann, sind 2 Wochen. Und dann geht es eher in Notfall. Zum Beispiel, du hast dir zwei Wochen vor der Klausur die Hand gebrochen. Dann kannst du natürlich Nachsatzausgleich beantragen. Professor, die Professoren sich dann teilweise wehren, dass die dann quasi jemand zum Schreiben daneben geben oder so, also dann Assistenz in der Klausur, das gilt halt. Aber dann gibt es halt so Notanträge, dann trifft sich teilweise der Prüfungsausschuss spontan oder der Prüfungsausschussvorsitzende kann auch bestimmte Sachen flexibler entscheiden. Also manche Entscheidungen müssen gar nicht durch den Prüfungsausschuss, sondern werden vom Vorsitzenden getroffen, wenn es halt so trivial ist. Ja, natürlich braucht er eine Assistenz, dann schließt er das. Es geht also in Notfällen schneller, aber das Problem ist halt, du willst ja den Instituten und damit dem einen Assistent, in der die Klausur betreut, die Chance geben, sich darauf vorzubereiten, weil, wenn wir ehrlich sind, das macht ja fast in den großen Instituten kein Prof. Und denen willst du das Leben nicht schwer machen. Deswegen sagt man halt 6 Wochen, dann weißt du auf jeden Fall, du hast einen Monat da drin, in dem du den Prüfungsausschuss triffst und dann noch 2 Wochen, wo dann das Institut sich vorbereiten kann. Und deswegen ist so die 6-Wochen-Frist der Standard, plus das sorgt dafür, dass nicht alles für der Klausurphase sich ballt, weil ich glaube, das hast du schon mitbekommen, das ballt sich eigentlich immer quasi in der Woche vor der Klausurphase.
Ja, das ist richtig. Zum Beispiel bei uns ist das so, dass, also du hattest ja auch noch gefragt, ob das nur Menschen machen können, die zum Beispiel eine Erkrankung haben oder eine Behinderung haben. Genau. Das ist so in der Regel das Gängigste. So Sachen wie Arm gebrochen, jetzt kurzfristig Nachteilsausgleich. Mhm. Da kommt das auch immer total auf den Prüfungsausschuss an. In der Regel werden die auch gar nicht bewilligt, sondern man sagt, ja, dann müsst ihr euch halt abmelden. Solltet jetzt nach dem Handbruch dadurch vielleicht eine schlechte Heilung entstehen und es zieht sich, dann ist das auch nochmal wieder ein anderer Sachverhalt. Bei uns ist das so, dass wenn Leute sich bei uns jetzt gerade, jetzt hat das Semester angefangen, wir haben gerade super viel in der Beratung zu tun, sehr, sehr viele Anfragen zum Thema Nachteilsausgleich etc. Und da ist das so, dass wir, wenn das sozusagen bekannt ist, dass jetzt eben schon seit längeren Jahren und vielleicht auch schon in der Schule Nachteilsausgleiche etc. bewilligt wurden. Wir empfehlen, diesen Nachteilsausgleich direkt am Anfang des Semesters zu stellen, weil das hat 2 Vorteile. Sollte der Antrag mal abgelehnt werden, können wir danach auch nochmal sprechen, nochmal gucken, woran hat es vielleicht gelegen, ist das Attest nicht ausreichend, weil auch da ist es so, dass natürlich ein Attest vom Facharzt sehr viel besser ist, als jetzt, wenn es der Hausarzt natürlich macht. Und es fließen auch Sachen ein, nimmt die Person vielleicht auch Medikamente, weil ja auch die Medikamente sozusagen Einfluss darauf haben können, warum überhaupt der Nachteilsausgleich bewilligt wird, weil vielleicht eine Erschöpfung oder Müdigkeit oder Schlafstörung durch das Medikament entstehen können, was ja nicht selten der Fall ist. Und wenn Sie diesen Antrag halt direkt am Anfang des Semesters stellen, kann man nochmal nachjustieren, also quasi nochmal einen zweiten Antrag stellen, hat immer noch genug Zeit. Und für die Studierenden selber ist es auch schön zu wissen, ich habe das jetzt sofort durch. Ich weiß, wenn ich ein Problem bekomme, habe ich bei der Hausarbeit 2 Wochen länger oder kann bei der Klausur das in Anspruch nehmen, muss es aber nicht unbedingt, wenn ich es nicht brauche. Und das ist dann immer ganz schön. Ich meine, klar, wenn das Erkrankungen sind, die vielleicht auch in Schüben kommen oder man auch einfach plötzlich erkrankt, das gibt es ja auch, dann ist es natürlich so, dass man immer schauen muss, okay, schaffen wir das jetzt zeitlich noch? Und wie der Jan bereits gesagt hat, manchmal funktioniert das auch noch auf einem kurzen Dienstweg. Und wie gesagt, der Prüfungsausschuss tagt halt immer einmal im Monat. Es ist auch schon vorgekommen, dass das dann alles noch ganz knackig funktioniert hat. Aber davon sollte man nicht ausgehen. Ja. Also das ist nicht die Norm, genau.
Wie ist das denn jetzt praktisch so? Also ich habe jetzt keine chronische... Ich nehme jetzt einfach mal dieses Beispiel Morbus Crohn. Ne? Ich habe halt so eine chronische Darm... Das ist ja eine chronische Darmerkrankung. Und ich habe die jetzt einfach schon seit mehreren Jahren und weiß halt, dass ich teilweise damit super gut leben kann. Ich weiß aber auch, dass es irgendwie möglich ist, dass ich jetzt innerhalb von dem Semester irgendwie so einen Schub habe. Wäre es dann irgendwie sinnvoll, wenn ich am Anfang vom Semester direkt so einen Antrag dann praktisch stelle? Einfach so aus Sicherheit. Und genau, das macht dann ja irgendwie Sinn, ne? Also, weil das wusste ich halt gar nicht, dass das geht. Ich dachte, also das ist, ne, dass das überhaupt eine Option ist. Das ist ja, wenn man dann über so schon mehrere Jahre dann schon so ein bisschen mit der Krankheit vertraut ist und weiß, das kann halt kommen, dann macht das ja voll Sinn eigentlich jedes Semester, einfach so einen Antrag zu stellen.
Total. Und bei manchen Erkrankungen, also es ist am Ende auch so, klar, es ist vielleicht in Anführungszeichen eine leichte Grauzone, wenn man das vielleicht jetzt seit 10 Jahren hat und die letzten 5 überhaupt nicht mehr gehabt hat. Ja. Aber da muss man auch ehrlich und fair bleiben. Letztlich brauchst du ja auch einen Attest vom Arzt. Und ich denke, wenn du seit 5 Jahren bei keinem Arzt mehr deshalb warst, wird dein Attest dir dahingehend auch lieblos sein. Also braucht man sich eigentlich jetzt sozusagen da keine Gedanken machen, dass man da jetzt was beantragt, was einem eigentlich nicht zusteht, würde ich jetzt behaupten. Und in der Regel würde ich schon sagen, dass wenn man so ein Leiden hat, das sich anbietet zu machen, weil gerade das ist ja eine Erkrankung, die auch wieder in Schüben kommt, wo ja vielleicht auch Stress ein absoluter Trigger sein könnte. Und da bietet sich das auf jeden Fall an, das einfach vorher zu machen. Und ob man es dann am Ende in Anspruch nimmt oder nicht, kann man ja dann halt auch noch entscheiden. Weil es ist schwieriger, wenn du jetzt 2 Wochen vor der Klausur merkst, oh Mann, ey, ich habe es gerade permanent und ich kann ja nicht da die ganze Zeit. Das ist ja auch eine Erkrankung, die auch super stressig für den Körper einfach ist und auch erschöpfend. Also von daher würde ich, wenn du mich jetzt in der Beratung fragen würdest, dir das empfehlen, ja.
Hast du denn das Gefühl, dass es da den Leuten prinzipiell, also erstmal so einfach fällt, zur Beratung zu kommen oder auch, dass es da vielleicht auch so eine gewisse Angst gibt, solche Anträge zu stellen, vielleicht weil man denkt, ja, passe ich jetzt überhaupt in dieses Raster, in dieses Schema, gehöre ich überhaupt dazu? Ja, man kennt das ja allgemein so von sowohl psychischen oder auch chronischen Krankheiten, ne? Das dann ja schon, kann ja dann auch sehr so mit Scham behaftet sein und so diesen Schritt zu gehen und man fühlt sich dann unwohl. Wie ist das so in der Beratung?
Ja, total. Also ich würde sagen, das ist super abwechslungsreich. Also ich muss auch sagen, dass zum Beispiel ich jetzt in der Beratung auch meine Aufgabe darin sehe, dass wenn Studierende zu uns in die Beratung kommen und sie haben eine chronische Erkrankung oder eine Behinderung, ich halt versuche oder den Anspruch habe, ihnen so diesen Gedanken direkt in den ersten paar Minuten zu nehmen, weil es ist ganz unterschiedlich. Es gibt Studierende, die sind relativ selbstbewusst, die gehen auch sehr offen mit ihrer Erkrankung um und sagen dann einfach, hey, ich bin darauf aufmerksam geworden, ich möchte mich mal informieren. Aber man hat natürlich auch Studierende, die relativ unsicher sind am Anfang des Gesprächs, die sich dann auch so ja fast schon dafür entschuldigen, dass sie es ja eigentlich auch erstmal versuchen wollten, aber eigentlich merken sie, es geht halt eigentlich nicht und halt super in so einen Rechtfertigungsmodus immer gehen und mir dann auch erzählen, wie viele Semester sie jetzt schon studiert haben. Und da versuche ich dann wirklich auch immer, die so ein bisschen zu erden und zu sagen, so hey, schaut mal, es gibt auch super viele Studierende, die gesund sind, die kein Handicap haben, die auch länger studieren. Mhm. Und das ist überhaupt kein Problem. Und man muss in der Hinsicht auch mal weg von diesen, wir haben eine Leistungsgesellschaft und die macht es ja schon für gesunde Leute schwer. Für Menschen, die an einer Erkrankung leiden, ist das nochmal doppelt so schwer. Und da weht ja dann auch ganz viel noch mit, weil es geht ja dann nicht nur um die Finanzierung, sondern manchmal kann ein Semester mehr ja auch bedeuten, beziehungsweise es geht ja nicht nur um den Nachteilsausgleich, sondern eben ein Semester mehr kann ja auch bedeuten, wie finanziere ich mich und da hängt ja oft so ein Rattenschwanz dran und ich denke, da versuchen wir ihnen die Angst zu nehmen, zu gucken, was gibt es für Optionen und ich frage da dann auch manchmal direkt, wenn ich dann sage, okay, wenn es jetzt nicht klappt, wie sieht das denn aus, bekommst du BAföG, weil auch bei BAföG ist es ja so, dass wenn man an einer Erkrankung leidet, man ja auch die Regelstudienzeit sozusagen verlängern kann. Dann kann man nochmal, je nach Erkrankung und auch ob man vielleicht einen Behindertenausweis hat oder nicht, nochmal 1 bis 2 Semester Förderung bekommen. Volle Förderung, die dann auch nicht als Zusatzdarlehen oder sowas angerechnet wird.
Ja, mit dem BAföG finde ich auf jeden Fall auch noch ganz interessant. Ich glaube, es wird auch mit Sicherheit viele interessieren. Den Fall hatte ich nämlich damals auch, ne? Dass ich dann irgendwie ja, länger studiert habe, kein Geld mehr hatte und das eigentlich dann relativ easy war mit dem BAföG-Antrag. Ich glaube, das ist vielen halt auch gar nicht so bewusst. Ich glaube, ich habe mir dann einen Attest holen lassen damals bei meinem Augenarzt. Er hat mir dann da irgendwie was geschrieben. Bin so und so viel Prozent, glaube ich, musste dann da rein. Studienunfähig, genau. Habe das da abgegeben, ganz normal. Wie die alten BAföG-Unterlagen, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass es mit der Finanzierung, wenn man wirklich eine chronische oder eine mentale Erkrankung hat, dass es durchaus möglich ist und gar nicht so kompliziert ist, irgendwie dann nochmal 1, 2 Semester länger BAföG zu kriegen. Ich glaube, das nimmt halt auch voll vielen Leuten den Druck, ne?
Ja,
das ist ja einmal so dieses echt Leistungsgesellschaftsding so, ne? Dass man denkt, ey, ich muss jetzt irgendwie meinen Bachelor, Master in der Zeit fertig kriegen, aber natürlich auch ein Ding, wie du gerade auch schon meintest, einfach der Finanzierung, das ist ja klar, das ist ja alles so eine Spirale, ne? Total. Dann bist du wieder gestresst, weil du auf einer Seite von der Gesellschaft gestresst bist, von der Finanzierung gestresst bist, dann wirkt sich das wieder auf deine Krankheit aus, das ist ja voll.
Ja, total, und man muss auch einfach sagen, da kann man echt froh sein, dass wir sowas wie BAföG einfach auch haben oder auch, wenn die Langzeitförderung auch aufgrund der Erkrankung abgeschlossen ist, gibt es ja auch immer noch, wenn man vorher Anspruch auf BAföG hatte, ja auch noch ein Darlehen vom BAföG-Amt zu bekommen, was halt auch nochmal ganz schön ist, weil wenn man zum Beispiel BAföG bekommt oder diese Studienkredite, dafür braucht man ja auch oftmals einen Bürgen. Und das ist ja dann auch schon mal wieder so ein bisschen so ein Hindernis, wo man schaut, okay, wer könnte das für mich machen? Gut, meine Eltern eher nicht, weil sonst hätten sie mich auch finanzieren können. So, ne? Das ist nicht immer der Fall, aber schon in der Regel so. Und meistens greift man bei sowas ja doch ganz gern vielleicht auf die Eltern zurück und jetzt nicht auf Freunde oder so oder halt auf die Familie. Und da ist es halt ganz schön, dass man halt dann keinen Bürgen braucht bei diesem Darlehen. Das wird dann auch zu 100% muss das zurückgezahlt werden, aber es ist halt nicht, hat keine Zinsen. Mhm. Und ich meine, das ist auch, ich glaube, erst nach 10 Jahren, nach dem letzten Auszahlen, nach 5 oder nach 10, das müsste man nochmal nachschauen. Das erfährt man aber alles auf der Seite hier vom Studierendenwerk von BAföG. Oder man kann auch einfach mal anrufen und die dann nachfragen. Genau, das ist echt nochmal ein ganz guter Tipp für diejenigen, die vielleicht jetzt irgendwie kurz vorm Studienabschluss stehen. Und das zum Beispiel hat auch nicht nur, also es ist nicht nur für Studierende mit chronischer Krankheit oder Behinderung. Das können auch ganz normal Studierende beantragen, die vorher auch Anspruch auf BAföG gehabt haben.
Genau. Und ansonsten gibt es auch eine BAföG-Beratung im AStA, wenn man Studierende lieber fragen möchte als das Amt.
Ja.
Was ich vielleicht auch noch ganz cool finde, was ihr habt, was ich noch ansprechen wollte, weil das ist ja immer dieses Thema, das hatten wir jetzt hier auch, glaube ich, bei jeder Folge, wenn wir über sowas geredet haben, dass man sich ja immer super alleine fühlt mit solchen Krankheiten, ne? Obwohl man ja rational weiß, hey, ich bin auf jeden Fall nicht der einzige Mensch irgendwie auf dieser Welt, der sowas hat, aber deswegen finde ich das immer super wichtig und wertvoll, sich irgendwie mit Leuten einfach auszutauschen, einfach ins Gespräch zu kommen, einfach zu sehen, ne? Ich bin da nicht alleine, deswegen habe ich gesehen, ihr habt da auch irgendwie so einen Stammtisch. Wollte einfach auch nochmal so nachfragen, vielleicht kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, wann der immer stattfindet, ist der online, ist der, genau, was macht ihr da so?
Genau, wir haben verschiedene Selbsthilfegruppen, die finden derzeit normalerweise online statt, halt jetzt aufgrund von Corona. Jetzt ist es aber so, dass die leider gerade bei uns pausieren, weil die einmal in den Semesterferien sowieso pausieren und jetzt hätten die eigentlich im Oktober wieder starten sollen. Bei uns ist es aber so, dass wir gerade eine Stelle ausgeschrieben haben, die primär jetzt wieder den Stammtisch und die Selbsthilfegruppen moderieren soll. Und da bietet sich es an, uns vielleicht auch auf Facebook und Instagram zu folgen, weil sobald die Gruppen wieder anlaufen, werden wir das dann auf unseren Kanälen halt auch nochmal mitteilen. Aber ganz generell haben wir Selbsthilfegruppen, die einmal auch primär für internationale Studierende da sind, die halt auf Englisch sind. Und dann haben wir noch einmal Depressionen und Ängste. Mhm. Genau, und da ist das auch so, also selbst wenn man jetzt an einer anderen Erkrankung leidet, kann man auch einfach anfragen, ob man da vielleicht nicht auch teilnehmen darf. Und ja, ganz generell kann man sagen, dass bei beiden der Fokus einfach darin liegt, dass man merken soll, okay, man ist nicht alleine, es gibt auch noch andere, die auch erkrankt sind und man kann sich vielleicht einfach so ein bisschen austauschen und Informationen einholen, weil man muss auch sagen, jeder Mensch geht super unterschiedlich mit seiner Erkrankung um und da gibt es Personen, die sind super tough und die können ja auch ein super Mehrgewinn für die Personen sein, die da vielleicht eher unsicher sind und es ist auch ein Unterschied, habe ich die Erkrankung schon seit Jahren oder habe ich die jetzt gerade erst bekommen und ich muss sagen, ich arbeite jetzt seit Anfang August bei Vorschub und ich war total überrascht, wie viele Studierende wir jetzt mal nur an der RWTH haben, die eine chronische Krankheit oder Behinderung haben. Ich hatte das echt nicht so präsent, wie viele das doch sind und wie viele Geschichten irgendwie so da sind und teilweise auch wirklich Erkrankungen, wo ich den Hut davor ziehe, dass die Personen sich das Studium zutrauen und das so toll meistern und gerade für die finde ich das ganz, ganz wichtig, dass Sachen wie Nachteilsausgleich oder jegliche Unterstützung von seitens der Universitäten dann auch für diese Studierenden da sind.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem was man auch noch das Gegenteil bei der Beratung, ab und zu muss man Leuten ja auch helfen, wenn sie aufhören wollen, dass man denen Mut macht, dass es auch dass kein Scheitern ist, sondern sie haben es ja versucht.
Genau.
Man muss ab und zu eingestehen, wenn man entweder eine Pause braucht, Urlaubssemester macht und so. Ich freue mich immer über die, die es schaffen.
Voll.
Und das finde ich halt genauso wichtig, dass man da auch mal den Leuten den Mut gibt, zu überlegen, ob sie das anmachen wollen. Es gibt ja auch Programme, wo man dann die schon teilweise erlernten Sachen mitnutzen kann, so wie Switch und ähnliches. Deswegen finde ich da auch mal wichtig, dass man auch da den Leuten Mut gibt, dass wenn man merkt, es ist zu viel, auch für eine Autonomalstudie aufgeben, ist auch nicht schlimm. Man kann immer was Neues versuchen.
Ja, absolut. Ich hatte neulich einen in der Beratung, der steht jetzt kurz vor seiner Bachelorarbeit und hat jetzt auch gemerkt, dass die Erkrankung echt immer mehr ein Handicap wird und immer mehr auch zu Schwierigkeiten führt und er auch verunsichert war, wie er dann überhaupt später in dem Bereich arbeiten soll. Und dann habe ich auch gesagt, er kann jetzt versuchen, wenn er sagt, er traut sich die Bachelorarbeit jetzt noch zu, dann ist es natürlich super cool, wenn er das noch irgendwie hinbekommt. Und danach kann ihm das erstmal keiner mehr nehmen, aber wenn er jetzt für sich entscheidet, ich pack's doch nicht, dann kann man schauen, was für Alternativen an Ausbildungen gibt es. Da kann ja manchmal auch schon, wenn das Fach ähnlich bleibt, vielleicht auch was anerkannt werden. Die Ausbildung kann verkürzt werden, statt 3 Jahre, 2 Jahre. Da gibt es super viele Optionen. Das ist halt ganz wichtig, dass man da einfach echt mal den Rechner schnappt, den Laptop schnappt und einfach mal guckt, einfach mal ganz stumpf Begriffe googeln. Da wirklich, ne, das ist ja manchmal, man hat dann auch so eine Hürde, man denkt dann, ja, wo muss ich denn da nachgucken und wer ist denn? Und manchmal erschließt sich das dann so selber. Du landest dann auf der Seite, plötzlich kriegst da noch einen Link und dann ergibt sich da schon sowas. Ne?
Aber es ist so einfach, ich will folgenden Studiengang abbrechen und dann findest du direkt sowas. Programme für Abbrecher aus diesem Studiengang gibt es folgende Programme. Das ist teilweise sehr gut findbar.
Ja, aber total.
Der Schritt zur Suche ist ja auch wieder dieses, man muss sich Fehler eingestehen, das ist immer super schwer oder Schwächen. Und dann, das ist so der erste Schritt, der nicht immer schwer ist, aber ich finde da einfach in die Beratung gehen. Teilweise, die Leute helfen einem ja auch meistens dann mit zu googeln, das ist dann auch immer super.
Ich habe auch gesehen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt dieses oder letztes Semester war, da gab es, glaube ich, auch, und ich weiß noch nicht mal, ob es an der RWTH war, ich habe es tatsächlich irgendwo auch stumpf im Internet gesehen, dass es relativ viele Veranstaltungen auch gab für StudienabbrecherInnen.
Das hat an der RWTH so, auch, wir haben, war, wir haben zum Beispiel Switch, ist ein recht großes Programm für, glaube ich, Informatiker, E-TechnikerInnen.
Ja, und das ist doch super cool, dass es sowas mittlerweile gibt, weil ich würde mal gerne, ich fände es schön, wenn wir mal von diesem komischen Stigma wegkommen, dass es irgendwie schlimm ist, irgendwas abzubrechen, weil das ist es nicht. Also es wäre doch total schön, einen anderen Blick darauf zu werfen und zu sagen, hey, ich habe hier 2, 3 Jahre meine Erfahrung gemacht, ich habe ja trotzdem was gelernt. Das ist ja keine Zeit, die irgendwie verloren ist. Ich bin halt einen Weg gegangen, habe dann meine Erfahrung mitgenommen, habe gemerkt, das ist nichts für mich, okay. Oder es geht in eine andere Richtung oder wie auch immer. Aber dieses, das macht ja dann auch wieder voll die Angst und voll den Stress. Und das ist ja total unnötig. Also das fände ich halt irgendwie, ja, finde ich ganz cool, dass es da mittlerweile so anscheinend ja auch ein bisschen eine andere Ansicht drauf gibt. Ne?
Ja, total.
Ich glaube, gerade wenn du dann halt noch so eine Einschränkung hast oder eine Behinderung oder whatever, dann ist der Weg ja meistens wirklich nochmal doppelt so hart. Und dann nochmal irgendwie sowas, ne, sich nochmal umzustellen, ist vielleicht dann noch schwieriger. Aber ja, es ist eigentlich total schade, dass das immer so gesehen wird als, ne, als Fehler oder Versagen oder was auch immer, weil das ist es halt irgendwie nicht, ne.
Wir bringen Leuten auch nicht bei, wie man mit Scheitern umgeht. Ja. Also das ist auch so ein wichtiger Punkt, dass da auch so ein bisschen so das psychologische Hilfe wirklich geleistet werden muss. Wie kann man mit Scheitern umgehen? Wie gehe ich damit um, wenn ich meine Klausur nicht bestehe? Dass dann Leute das nicht so ein Weltzusammenbruch wird, sondern merken, nee, da habe ich jetzt Erfahrungen rausgemacht, dass man ein bisschen das Zurückstehen lernt und darauf zu betrachten, war das jetzt wirklich so schlimm, wie ich das Gefühl habe. Und da, glaube ich, so langsam kommt das. Es gibt immer mehr Leute, die auch öffentlich über ihr Scheitern berichten und ich hoffe, dass der Trend erhalten bleibt.
Ja, weil das motiviert einfach, ne? Weil man, wenn man eben mit seinen Geschichten dann auch mal so quasi ganz offen umgeht, dann hat man das ja auch schon mal, dass man dann denkt, ach, ich habe jetzt erfahren, die hat ja vorher auch was anderes studiert und danach noch eine Ausbildung gemacht, das habe ich gar nicht gewusst oder cool, das hat ja dann doch noch alles geklappt und am Ende wird dann halt doch auch noch irgendwie alles gut so. Ich glaube, dass das halt oft die Angst ist, dass man sich dann so ausmalt, jetzt habe ich irgendwie 1,5 Jahre oder vielleicht auch 3 Jahre für den Bachelor, in Anführungszeichen umsonst, so fühlt es sich ja dann im ersten Moment halt an, aber wie ihr beide gerade gesagt habt, man nimmt ja trotzdem was mit, man sammelt seine Erfahrung oder man hat halt auch die Erkenntnis, dass man weiß, das war nicht das Richtige für mich, weil nicht jeder ist auch fürs Studieren geboren, das muss man auch einfach mal so sagen und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, nur wenn man Abitur macht, denkt man immer gleich, man müsste jetzt auch studieren gehen. Das habe ich auch schon ganz oft so im Freundeskreis oder sowas mitbekommen. Wobei das ja eigentlich auch Quatsch ist, weil es ja auch super coole Ausbildungsberufe gibt, die ja auch händeringend eigentlich ja auch Nachwuchs suchen. Ja, das bleibt auch nochmal spannend, wie sich das nochmal so in den nächsten Jahren entwickelt, gerade was ja auch so den Handwerk angeht.
Ja, und selbst wenn man, die Leute haben das Gefühl, oh, dann verdiene ich so wenig, das Sigma ist so schlecht. Wenn man jetzt sieht, was die Handwerker teilweise, also selbst das bricht ja sogar weg. Die Handwerker werden jetzt teilweise besser bezahlt, weil sie jetzt halt einen Mangel darstellen können. Die halt, das heißt, quasi alle Prophezeiungen, die wir hatten gegen das Handwerk, sind jetzt umgekippt. Und jetzt ist es eigentlich super attraktiv, eigentlich ins Handwerk einzusteigen. Die Technik nimmt einem auch super viel der Risiken weg, die man früher hatte. Und man kann sich da halt auch kreativer austoben, als es in einigen Büros nachher möglich ist.
Ja, total. Was man vielleicht auch noch so generell jetzt gerade, wenn vielleicht auch Studieninteressierte ganz allgemein oder Leute, die jetzt gerade so im ersten Semester sind, anfangen zu studieren, was vielleicht so von unserer Seite auch nochmal so wichtig ist, mitzugeben, ist, finde ich auch, dass man halt, finde ich, von Anfang an lernen sollte, sich nicht mit seinen Kommilitonen zu vergleichen, weil dann ist man im Grunde zum Scheitern verurteilt. Man kennt das, denke ich, wir alle drei haben das wahrscheinlich auch schon mal erlebt und uns gedacht, hey, jetzt lernen die schon wieder oder wie haben die das hingekriegt, da eine Eins zu machen, ich habe doch genauso lange gelernt oder. Aber es ist halt einfach so, jeder hat sein eigenes Pensum, jeder hat auch seine eigene Geschichte irgendwie. Der eine muss noch jobben, der andere vielleicht nicht. Da hängt ja auch nochmal so viel dran. Und das macht das, also ich denke manchmal, ich hätte mir gewünscht, das hätte mir vielleicht jemand mal so am Anfang vom Studium mir so ein bisschen indoktriniert, dass ich da meinen eigenen Weg gehen kann und nicht so viel auf andere schauen muss. Man macht es automatisch, aber jetzt, wenn man dann ja quasi, ich schreibe jetzt meine Masterarbeit und habe natürlich einen ganz anderen Blick auf die Sachen jetzt als noch irgendwie als Ersti im Bachelor.
Ja, vor allem die Leute vergessen auch immer, dass das Studium zum Experimentieren da ist. Wenn du in einem Fach bist, wo du halt einfach, du hast in vielen technischen Fächern die Möglichkeit, dich komplett zu eskalieren. Du hast nur eine Klausurtermin und der Rest ist dir ausgewählt, wie man sich da experimentiert. Wenn du zum Beispiel nicht in Vorlesungen gut lernen kannst, aber die haben ein Skript, das heißt, du kannst einfach testen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Mhm. Und wenn du einfach in den ersten zwei Semestern merkst, dass quasi dieses in Übung gehen, Vorlesungen hören, dann Klausurschreiben funktioniert nicht, kann man ja probieren, ob man vielleicht abends die Vorlesung wie ein Podcast sich beim Spülen reinhört und dann so das ein bisschen, das heißt, man kann einfach experimentieren oder ob man Lerngruppen braucht oder alleine besser lernen. All dieses Testen ist natürlich mit Scheitern verbunden, wenn man zum Beispiel merkt, Lerngruppen funktioniere ich nicht, muss ich also alleine hingehen. Aber wenn man einfach mal diese Freiheit ausnutzt und sagt, okay, ich kann oder zum Beispiel auch merkt, wann man produktiver am Tag ist, dass man einfach mal hingeht und sagt, ich fange jetzt mal anstatt alle fangen um 8 Uhr anfangen zu lernen, wenn man die Möglichkeit hat, zum Beispiel zu Hause zu lernen, dann um 14 Uhr mal anfängt und guckt, ob man abends produktiver ist und dann morgens irgendwie Sport macht. Diese Freiheiten, die Leute dann einfach mal wirklich ausnutzen sollten, nutzen die halt sehr selten. Erst später im Semester aus, wenn die schon so richtig auf die Nase gefallen sind. Mhm. Aber das ist eigentlich, was du im zweiten Semester machen soll. Das erste Semester teste den Lehrplan, den die Uni über Jahre nicht verändert hat, aus. Wenn er mit dir funktioniert, sei glücklich. Und wenn du im ersten Semester merkst, dass er nicht funktioniert, dann eskaliere, teste Sachen aus.
Ja, total. Und ich meine, das kann man ja auch wieder in Bezug zum Beispiel jetzt auf das Studium mit Behinderung oder chronischer Krankheit sehen. Wir haben diese Selbsthilfegruppen. Es gibt ja nicht nur welche, zum Beispiel jetzt vom Vorschub oder von der RWTH. Die Stadt Aachen hat ja auch Programme, dass man einfach da vielleicht sich sagt, ich schnupper da mal rein. Und wenn man dann merkt, nee, das ist es nicht, weil es ist ja auch so, sich vielleicht Leid von anderen Leuten auch anzuhören, tut auch nicht jedem gut. Also da muss man auch, ist auch eine Charaktersache und auch wie gefestigt bin ich mit meiner eigenen Erkrankung und genauso bezieht sich das auch auf Lerngruppen in der Uni etc. Ich denke, das ist hier so ein schöner Übergang, dass man da beide Seiten nochmal so drin hat und dass man einfach auch sagen muss, es ist auch in Ordnung, wenn man merkt, das hat mir nicht geholfen oder auch wenn zum Beispiel ein Nachteilsausgleich gestellt worden ist. Ich hatte jetzt einen Fall, da sollten schriftliche Prüfungen mündlich gemacht werden und die studierende Person hat dann gemerkt, dass das eigentlich auch nicht das Richtige ist, weil plötzlich so ein totaler Druck entstanden ist, ja die Antwort sofort parat zu haben. Also eine mündliche Prüfung ist ja doch auch nochmal was anderes als eine schriftliche. Und das ist dann aber auch eine Erkenntnis, dass man dann beim nächsten Antrag vielleicht gucken muss, dass es dann vielleicht doch besser wäre, einfach ein bisschen mehr Schreibzeit zu haben, dann Erholungspausen mal den Stift ablegen kann, wenn es jetzt irgendwie vielleicht eine Gelenkerkrankung ist oder so, als dass man jetzt irgendwie dann sich mündlich eine andere Form von Stress aussetzt.
Oder auch einfach der Ruheraum.
Weil genau, wir haben
selbst auch Ruheraum. Selbst bei anderen Krankheiten, wenn du zum Beispiel eine Darmerkrankung hast, musst du häufig auf Toilette gehen. Es ist einfacher, sich die auch Zeit zu gönnen, eben rauszugehen, wenn du nicht durch den ganzen Hörsaal musst. Das heißt, da gibt es halt viele Möglichkeiten, wie man experimentieren kann. Und ich meine, ihr habt die Expertise, was funktioniert, das hilft auch schon mal sehr. Sein könnt, bei der Erkrankung haben wir gehört, das hilft. Dass man da auch ein bisschen so auf Expertise zurückgreift, dass man nicht jedes Experiment alleine machen muss.
Ja, voll.
Ja, wie kriegt man Leute dazu, quasi zur Beratung zu gehen? Das ist ja dieses Eingeständnis. Wie kriegen wir Leute dazu motiviert, zu euch zu kommen? Und ich glaube, es hilft ja zum Beispiel so, jetzt hier im Podcast zu sitzen, Leuten quasi, die haben die Möglichkeit jetzt zu hören, was ihr macht. Hast du sonst noch Ideen, wie man Leute vielleicht zu euch bekommen könnte?
Also wir haben jetzt, gerade sitzen wir zum Beispiel auch nochmal an der Überarbeitung von einem Studienführer, wo uns nochmal ganz wichtig war, dass einfach so alle Anlaufstellen und alles, was so rund um das Thema Studieren und Studieren mit Behinderung und Erkrankung einfach so schön gebündelt in einem Dokument ist, dass man nicht suchen muss. Das heißt, da könnt ihr dann bald bei uns auf der Homepage auch gucken, da findet ihr den dann, könnt euch den runterladen und habt einfach irgendwie vom Nachteilsausgleich bis zum barrierefreien Toilette halt einfach alles so drin, was benötigt werden könnte, was auch für Normalstudierende interessant ist, nicht nur für Studierende mit Erkrankung. Ansonsten, wie gesagt, planen wir ja bei uns jetzt auch einen Podcast. Ich bin jetzt ja heute bei euch das erste Mal zu Gast und darf so ein bisschen von euch lernen und mal reinschnuppern. Und genau, bei uns soll es dann auch um so ganz allgemeine Themen natürlich auch wieder gehen, aber auch um interessante Themen wie beispielsweise, wie ist das denn, wenn ich ein Auslandssemester vielleicht machen möchte und ich habe eine Behinderung, weil es gibt zum Beispiel extra Stipendien, die nur für Studierende mit Erkrankung ausgegeben werden. Das sind, denke ich, nochmal so ganz interessante Themen, die jetzt nicht so im Alltag im Fokus stehen. Ansonsten folgt uns halt, wie gesagt, auch gerne auf Instagram oder auf Facebook, weil da haben wir auch immer Werbung, wenn gerade irgendwie mal eine Veranstaltung ist, was Neues anliegt. In der ersten Novemberwoche haben wir ja die Woche der Vielfalt und da gibt es auch ganz interessante verschiedene Lesungen zu verschiedenen Themen. Da könnt ihr euch auch gerne einfach nochmal online informieren. Unter Tag der Vielfalt RWTH solltet ihr das eigentlich finden. Genau, und ansonsten versuchen wir einfach natürlich durch die Öffentlichkeit ganz normal auf, jetzt durch den ASTA. Ich meine, dadurch, dass das ja doch auch alles ein bisschen interdisziplinär ist, bietet sich das ja auch einfach an, dass man sozusagen, selbst wenn man jetzt mal mit dem Sozialreferat was zu tun hat, irgendwie dann wieder eine Schnittstelle auch zur Erkrankung oder wenig Einkommen. Also so hat man ja irgendwie immer so eine Schnittstelle. Und da ist es immer ganz förderlich, wenn man einfach auch untereinander sich quasi so ein bisschen bewirbt.
Ja, wir haben ja auch zum Beispiel eure Selbsthilfegruppe immer über den GSP-Account geteilt und ähnliches.
Genau.
Da die Grenzen zwischen, wo, also ich meine, ihr macht ja quasi spezielle Gleichstellungsarbeit. Das heißt, wir können quasi eigentlich alles bei euch immer teilen und so. Deswegen, man ist ja immer sehr vernetzt und die Grenzen zwischen unseren Themen sind ja auch sehr verschwommen.
Ja, total. Was wir jetzt gerade zum Beispiel auch noch planen, was jetzt in den nächsten 2 Wochen auch auf unserer Website dann online gehen soll, ist nochmal so ein Video, wo nochmal ganz einfach erklärt wird, so How-to-Nachteilsausgleich, so was brauche ich, wie funktioniert's und was passiert, wenn es nicht geklappt hat. Und genau, einfach nochmal so eine Art von einem Video mit Erklärung, das halt einfach den Zugang auch nochmal vereinfachen soll und zeigen soll, dass es gar nicht so kompliziert ist, das einfach den Antrag mal zu stellen, ja.
Ich glaube, ich habe Nachlassausgleich dabei schon aus 2 Zeilen und im Anhang. Also, vor allem wenn du den schon noch ein zweites oder drittes Mal stellst, schreibst, ich möchte wieder folgenden Nachlassausgleich für, zum Beispiel, manchmal will er nur für eine bestimmte Prüfung haben, nicht den globalen. Und ja, das wird mit der Zeit einfacher und die Angst, nach dem ersten Antrag hat man die Routine drin. Das heißt, ich finde, den ersten Antrag sollte man stellen bei einer Sache, wo man dann gut informiert ist und dann wird es auch immer einfacher, wenn die Routine kommt und die Schwelle einmal überschritten ist. Das finde ich immer ganz toll.
Ja, absolut. Und ich glaube, dafür ist halt auch echt Instagram ganz gut, einfach in so einem kleinen, einfachen, kompakten Video, dass man das einfach direkt findet. Ne? Genau. Weil ich weiß noch damals, als ich das gesucht habe, ich habe es dann auch gefunden, aber es war nicht ganz so, dann bist du schon wieder auf diesen 10 RWTH-Seiten und dann weißt du schon wieder gar nicht, was ist denn das jetzt für eine Institution, was ist das für eine Institution?
Ja, alles in Baden-Deutsch.
Deswegen finde ich eigentlich für sowas Instagram mittlerweile echt voll super, weil dann klickst einfach stumpf da drauf, suchst Vorschub, siehst das Video, ah, okay, so geht das.
Genau.
Ist easy, kann ich einfach machen. Was ich glaube, was auch einfach noch echt ein Thema ist, was jetzt aber einfach ein gesamtgesellschaftliches Thema ist, ist, wie kann man die Leute irgendwie ganz früh abholen, so früh wie möglich. Ne? Also gar nicht, ist ja zum Beispiel bei Depressionen ist das ja auch so ein Thema. Meistens geht man ja erst zu so einer Beratung, dann hängt man schon so tief drin, irgendwie nach 1, 1,5 Jahren. Dann, so das frage ich mich halt immer wieder, wie kann man das irgendwie schaffen, dass die Leute da einfach ein bisschen früher zu den Beratungsinstitutionen gehen?
Ja. Da das Thema ja auch mal, in der ersten Woche passiert ja sehr, sehr viel. Es werden sehr viele Sachen angeboten. Man kriegt irgendwie so viele Informationen und ist dann so ein bisschen reizüberflutet eigentlich. Ja. Und man hat dann vielleicht im Hinterkopf, ach, da war doch noch mal was. Ne? Ich denke, dass da vielleicht der Fokus noch mal mehr so auf dem zweiten Semester, wenn die Leute so ein bisschen angekommen sind, so ein bisschen sich eingegroovt haben, da noch mal eigentlich so eine Infowoche für, so hey, du bist jetzt ein Semester bei uns, weißt du eigentlich, dass es das gibt oder dies gibt so. Ne? Und ich meine, das hattet ihr jetzt ja auch letzte Woche bei eurer Instagram-Veranstaltung, wo ihr ja nochmal so über mentale Gesundheit gesprochen habt. Und da war ja auch so ein bisschen die Frage, wann macht man das am besten, damit das möglichst viele erreicht?
Wir testen das jetzt. Wir machen im November jetzt eine Infowoche. Ja. Da seid ihr auch mit dabei. Genau. Dass wir da das sehr kurz und knackig machen, dass einfach jede betroffenen Gruppe so einen Abend bekommt. Wir sehen mal, wie das Feedback ist. Haben wir auch im Hinterkopf immer gehabt, dass vielleicht mal eine Zweitsemesterwoche auch noch gut wäre, dass man quasi jedes Semester so eine betroffenen Woche hat. Und ja, mal sehen, welches Feedback wir da bekommen werden. Aber der Versuch ist erstmal wert, weil wir haben halt immer gemerkt, in der Evo, da irgendwelche Informationen, die gehen komplett unter.
Ja, es ist zu viel.
Da bin ich froh, wenn sie mitbekommen, dass sie eine Fachschaft haben, dass sie wenigstens bei Fachfragen jemanden fragen können. Mhm. Dass dann teilweise der irgendwie noch eine Beratungsstelle hängen bleibt, das ist zu viel gehofft. Deswegen versuchen wir das ein bisschen auszulagern.
Genau, die Woche ist übrigens vom 15. bis zum 19. November. Starthilfe Info Week findet ihr dann aber auch über unserem GSP-Kanal. Ja. Und ihr von Vorschub seid auch dabei, ich weiß nicht, ich glaube Mittwoch oder Donnerstag. Sie habt auf jeden Fall auch einen Abend.
Genau.
Genau, das wird dann so gestaltet, dass wir immer mit jeder Institution 1,5 Stunden reden und dann einfach nochmal versuchen, die Beratungsstellen nochmal ein bisschen näher vorzustellen. Ja. Genau aus dem Problem, was du halt gerade beschrieben hattest und du ja auch. Das ist einfach zu viel in den ersten 1-2 Wochen. Also ich weiß noch, wie überfordert ich damals war mit diesem Campus Office, was das damals noch war. Und ich habe es überhaupt nicht hinbekommen. Wir haben uns dann irgendwann eine Woche später mit 5 Leuten getroffen und das dann zusammen gemacht. So.
Ja,
und was ja dann auch irgendwie ganz lustig und schön war. Aber da hat man auf jeden Fall andere Sachen im Kopf in den ersten 1-2 Wochen.
Ja, absolut. Wir haben ja auch das Feedback letzte Woche bekommen, dass dann auch noch irgendwelche Gesellschaft- und Gruppenzwänge dazu zu kommen. Dann entweder so ein Tutor oder Tutorin, die dann sehr auf Alkohol fixiert sind. Dann gibt es dann auch irgendwelche Drucksachen. Hm. Zum Beispiel, du musst Medikamente nehmen, wo sich nicht verträgt. Dann bist du quasi wegen der Behinderung doppelt aus der Gruppe raus und ähnlichem. Das heißt, natürlich, das Ziel ist immer, das Erstsemester-Team sagt immer, dass Alkohol weder fordern noch fördern. Naja, das wird nicht so gut eingehalten, wie man immer wieder merkt, aber die Idee ist eigentlich von allen Fachschaften, möglichst offen zu sein, das ist ein Thema schon bekannt. Aber merkt man auch, dass selbst da in dieser Woche immer noch so ein paar Sachen durchs Raster rutschen und deswegen, die Leute müssen wir auch dann versuchen, später wieder einzufangen, die dann da nicht glücklich waren.
Ja, vielleicht muss man da dann langfristig auch einfach mal gucken. Ich meine, klar, man sollte jetzt nicht erst die Gruppe nur haben, die nur aus erkrankten Studierenden besteht, weil das wäre ja dann auch, denke ich mal, von keiner Seite gewünscht. Aber dass vielleicht, wenn man zum Beispiel wüsste, okay, ich bin hier Tutorin und ich habe jetzt die und die Gruppe, wen habe ich denn da? Und dass ich, wenn ich dann eben wüsste, ich hätte 2 dabei, die nehmen vielleicht Medikamente, die haben es ein bisschen schwieriger, jetzt hier so eine Stadtrallye zu machen, dass man vielleicht ein bisschen Rücksicht drauf nehmen kann, ohne dass das jetzt groß irgendwie kommuniziert wird und die anderen das jetzt groß mitbekommen
Bestimmte müssen. Fachschaften haben es teilweise gemacht. Ich weiß, dass in dem Jahr, wo ich Tutor war, hat die Fachschaft quasi kommuniziert in der Tutorengruppe von Jan, können Leute, die irgendwie Probleme haben, dazukommen. Zum Beispiel, Jan trinkt eh nicht. Das heißt, das wurde so ein bisschen so unter der Hand kommuniziert und hat gesagt, ich fühle mich gerade missbedrängt in meiner Gruppe. So, da ist ein Tutor rum, da ist mindestens ein Tutor nonstop nüchtern. Ja, das hat man halt so unter der Hand gemacht. Und da habe ich dann auch dann ein paar von Leuten, die irgendwie Angst hatten, dann abgefangen, dass ich mich vorher quasi mit denen getroffen habe und die abgeholt habe. Aber es hängt dann immer davon ab, wie viel hat die Fachschaft gerade überhaupt noch auf dem Teller. Hier ist ja bald wie ein Riesenchaos, da die erste Woche quasi einen Monat vorher abgesagt worden ist, also die Rallye und so. Aber die Fachschaften versuchen das schon abzufangen und je nachdem, wie bemüht die sind, funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Und vielleicht kann man da nochmal mit dem ESA-Team sprechen, dass man das ein bisschen globaler macht, dass es irgendwie dann, wenn es wieder die Rallye für alle gibt, dann ist es auch einfacher, da quasi überdisziplinär Tutorium zu haben, weil du läufst ja eh über die gleiche Rallye-Fläche und hast dann genug Kontakt mit anderen Menschen. Das sind vielleicht Modelle, die man im Hinterkopf behält, wenn Corona mehr unter Kontrolle ist.
Ja, total.
Ich glaube, sowas fände ich auch total gut. Also ich weiß jetzt nicht, wie umsetzbar das jetzt ist, das wirklich für jede Fachschaft, aber das müsste doch eigentlich möglich sein, dass ein Tutorin irgendwie da ist, die halt die oder derjenige halt irgendwie keinen Alkohol trinkt. Ich mache das jetzt einfach mal an diesem Kriterium weil es gibt natürlich dann super viele Menschen mit Krankheiten, die haben Medikamente nehmen, für die ist das halt schwierig mit dem Alkohol trinken. So. Und dann wirst du, oder aus welchen anderen, es gibt noch ganz viele andere Gründe, warum man das möchte, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, aber dann wäre es ja voll schön, wenn man wüsste, ich kann in so eine Gruppe und da werde ich dann auch nicht so geforst und nicht so gezwungen. Man weiß ja, wie das ist. So, ne? Dass das Angebot da ist, dass das nicht so eine sondierte Gruppe ist. Oh, das sind jetzt hier die komischen Leute, aber ne, ihr wisst, was ich meine, dass es halt einfach die Möglichkeit da ist, fände ich eigentlich ganz cool.
Der nächste Schritt wäre einfach, dass man bestimmte Tutorien in Awareness schult.
Ja, das auch.
Dass man entweder, dass wir uns vom GSP das auf die Fahne schreiben, dass wir quasi Awareness-Schulungen machen und dann den Fachschaften die Möglichkeit geben, hey, ihr könnt einfach die quasi Awareness-geschulten TutorInnen kriegen, quasi wie einen fancy Sticker oder die, es gibt ja die Annäher, die Maschis jetzt immer publizieren, dass wir quasi dann auch einfach so ein Badge verteilen, so Awareness-TutorInnen, dass dann die Leute einfach da dann hinfloggen können.
Total.
Ja. Aber ja,
das dann was fürs,
ja, ich meine,
fürs nächste, übernächste Semester. Genau. Nee, das war ja tatsächlich schon mal so eine Sache mit den Awareness-Schulungen und so, die wir halt auch uns mal überlegt und angesprochen haben. Und ich glaube, das war einfach so eine Sache, dass das durch Corona einfach nicht mehr so im Vordergrund
und stand. Aber ich meine, das jetzt super wichtig. War anstrengend. Ne? Der Lehrgang, den ich gemacht habe für Awareness, wo die Rechtsschulung nach immer noch verschoben wird. Und es ist also auch, es ist sehr viel in Awareness geplant. Da ist auch sehr schön, dass Orfer, die jetzt neue AStA-Vorsitzende Awareness, sich dick auf die Fahne geschrieben hat. Da ist der Plan auch mehr für Awareness-Schulungen für Veranstaltungsleitende in Fachschaften so zu machen. Und dann kann man das nämlich dann auch dann für die erste Woche mit übernehmen. Und wenn da so ein bisschen mehr Awareness geschafft ist in der Hochschule, glaube ich, dass dann auch die Leute mit der Vielzahl an Beeinträchtigungen dann auch AnsprechpartnerInnen schneller finden.
Ja, total, klar. Da die Werbetrommel quasi nochmal so richtig zu rühren und zu wissen, okay, wie spreche ich denn Leute überhaupt an oder was sind so Tricks und was ist der Puls der Zeit? Da muss man ja auch einfach sagen, dass so ein paar Sachen, die jetzt vielleicht vor ein paar Jahren noch total gängig waren, heute ja auch einfach total veraltet sind. Da muss man einfach dann auch ein bisschen mit dem Puls der Zeit gehen und da ist jetzt ja sowas wie mit euch jetzt oder mit uns dann der Podcast eine coole Sache, wenn man das auch cool mal so nebenbei hören kann oder wenn man mal im Zug sitzt, denkt sich, hey, ach, da war doch die Folge zu diesem Thema, ich schnupper da mal rein und wenn ich dann Bock habe, kann ich mich da immer noch mal melden und gucken, ob das was für mich ist oder ob es jetzt Veranstaltungen sind oder ganz allgemein zum Beispiel die Arbeit vom AStA. Ich muss sagen, so am Anfang vom Bachelor, ich wusste so, den gibt's und ich wusste, das ist so dieser eine Raum und irgendwie laufen da immer so ganz lässige Leute rein und raus, aber irgendwie auch eine fremde Welt so. Ne?
Total.
Da finde ich auch, müsste man eigentlich so noch mehr so, was wird da eigentlich alles angeboten? Weil an sich, wenn du jetzt irgendwie neuer Student bist oder Studentin, dann kannst du dir ja super coole Informationen so da eigentlich rausholen. Oder auch als Nebenjob ist das ja was super attraktiv ist auch.
Mega. Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, man vergisst immer, dass der AStA jetzt, glaube ich, aus 80 Personen besteht. Und da die 7 Referate sind halt sehr groß, sehr vielseitig. Es gibt Kulturprogramme, es gibt ganz viel Beratung. Und natürlich dann die Lehre, die halt dann auch sich bei Klausuren einsetzt. So, die werden jetzt gerade alle sehr schön zugeflutet mit Mails zu, das ist Strömi und ähnlichem. Also da macht schon sehr, sehr viel. Und die Homepage mal durchzublättern hilft auch, vor allem, weil so Stellen wie wir, GSP und Vorschub, stehen beide auf der Homepage. Das heißt, man findet auch sehr viele andere Sachen, die nicht direkt zum AStA gehören, auf der Seite. Das ist eigentlich auch ganz gut, dass es ein bisschen geballt ist.
Total.
Ja, dann, ich glaube, wir haben jetzt so alle Fragen echt durch. Dann danken wir dir, dass du da warst.
Ja, gerne.
Und hoffe, du konntest auch was für deinen Podcast mitnehmen.
Absolut. Ich freue mich drauf und ich freue mich auch drauf, dann euch hoffentlich bald als Gast begrüßen zu dürfen.
Ja, sehr gerne.
Ja, super gerne. Da würden wir uns auch freuen. Ja. Vielen Dank, dass du da warst.
Gerne. Ciao.
Ciao.